Die Van Bredas sind eine glückliche Familie. Doch 2015 wird die friedliche Idylle zerstört. Ein Unbekannter überfällt sie in ihrem Haus und richtet ein grausames Massaker an, was die ganze Welt schockiert. Doch war es wirklich so? Oder lauert in der Vorzeigefamilie eine ungeahnte Gefahr? Im südafrikanischen Stellenbosch, einer ruhigen Vorstadt von Kapstadt, die für ihre malerischen Weinberge bekannt ist, lebt die Familie Van Bredas. Der 54-jährige Martin arbeitet als Niederlassungsleiter einer internationalen Immobilienfirma. Er und seine 55-jährige Frau Theresa stammen aus wohlhabenden Familien. Auch die Van Bredas sind gut situiert und führen ein glückliches Familienleben. 2014 sind sie zurück nach Südafrika gekehrt, nachdem sie 8 Jahre in Perth in Australien lebten. Theresa möchte näher an ihrer Familie sein und Martin hat ein neues Jobangebot bekommen. Die Van Bredas leben in Stellenbosch im De Salze Golf Estate, einer gated community. Das Wohnviertel mit teuren Villen und hübschen Vorgärten ist umzäunt. Es gibt Kameraüberwachung, elektrische Zäune, Wärmebildkameras und Security-Personal. Es ist ein Leben abgeschottet von der hohen Kriminalität des Landes. Es ist nahezu unmöglich, dass hier jemand einbrechen kann. Seit die Van Bredas zurück in Südafrika sind, leben sie hier mit ihrer 16-jährigen Tochter Mali. Ihre beiden älteren Söhne, der 22-jährige Rudy und der 20-jährige Henry, sind in Australien geblieben, da sie dort die Uni in Melbourne besuchen. Im Januar 2015 besuchen die beiden Brüder ihre Eltern und ihre jüngere Schwester in Stellenbosch. Der Abend des 26. Januars verläuft normal. Die Familie isst zusammen zu Abend und gegen Mitternacht legen sich alle im Haus schlafen. Niemand ahnt, dass in dieser Nacht eine unfassbare Tragödie über die Familie einbrechen wird. In der Nacht muss Henry auf die Toilette. Doch während er im Bad ist, hört er draußen etwas. Er späht aus dem Badezimmer und sieht, dass ein dunkel gekleideter Mann mit Skimaske sich Zugang zum Haus verschafft hat. Er hat eine Axt bei sich und geht in das Zimmer, das er sich mit seinem älteren Bruder Rudy teilt. Sein Bruder liegt im Bett, während der unbekannte Angreifer mit der Axt auf Rudy einschlägt. Er versucht sich zu wehren, das zeigt auch die spätere Obduktion, doch er kommt gegen den Angreifer und seine Axt nicht an. Rudy kämpft um sein Leben. In der späteren Untersuchung wird Blut in seinem Magen gefunden. Er hat noch eine Zeit lang gelebt, bevor er den schweren Verletzungen erliegt. Henry schreit währenddessen und sein Vater Martin kommt ins Zimmer, der versucht, seinen ältesten Sohn zu beschützen und mit dem Einbrecher kämpft. Henry sagt später, dass er nur wie versteinert dastehen konnte. Er steht unter Schock und muss mit ansehen, wie der Angreifer nun auch seinen Vater mit der Axt attackiert. Danach schlägt der Unbekannte auf seine Mutter Theresa und seine 16-jährige Schwester Mali ein, die ins Zimmer gerannt kommt. Er soll dabei gelacht haben, während er immer und immer wieder mit seiner Axt auf die beiden Frauen einschlägt. Während seine Familie stark blutend im Obergeschoss liegt, attackiert der Unbekannte nur noch Henry, der den gesamten Angriff auf seine Familie mit ansehen musste. Sie kämpfen. Der Angreifer verliert die Axt und holt daraufhin ein Messer hervor, mit dem er auf Henry einsticht und ihn am Bauch und Armen trifft. Danach flüchtet der Mann die Treppe herunter. Henry wirft die Axt nach ihm, doch er trifft nur die Wand. Er rennt ihm noch hinterher, doch er rutscht aus und sinkt am Fuß der Treppe auf den Boden. Um 4.42 Uhr greift Henry zu seinem Handy. Doch er ruft nicht die Polizei oder einen Rettungswagen, sondern mehrmals seine damalige Freundin Bianca an, die allerdings nicht rangeht. Henry verliert dann das Bewusstsein. Erst um 7 Uhr kommt er wieder zu sich und ruft die Notrufnummer. Seine gesamte Familie liegt blutend im oberen Geschoss des Hauses. Nur die 16-jährige Mali atmet noch. Der Notruf dauert insgesamt 23 Minuten. Die ersten 5 Minuten erklärt Henry sehr ruhig, in welcher Straße sie leben, bevor er von der schrecklichen Tat berichtet. Für die Telefonistin an der Leitstelle wirkt er fast schon zu ruhig für das, was er ihr im späteren Verlauf des Telefonats erklärt. Immer wieder lässt sie sich die Namen und die Straße buchstabieren und fragt nach, was in dieser Nacht passiert ist. Zuerst findet sie die Straßen in der Gated Community nicht. Henry gibt ihr dann den Namen der Hauptstraße und bietet an, den Einsatzkräften entgegenzukommen. Nach 23 Minuten, in denen Marley ums Überleben kämpft, werden Polizei und mehrere Krankenwagen zum Haus der Familie Vanbury dargeschickt. Als sie eintreffen, steht Henry draußen und raucht. Der Familienhund Sasha ist bei ihm. Verbrechen sind in Südafrika nicht ungewöhnlich. Die Einsatzkräfte haben schon viel in ihrem Dienst gesehen. Doch das, was sie im Haus erwartet, übersteigt das alles. In späteren Interviews sagen sie, dass es der schlimmste Einsatz war, den sie jemals in ihrer Karriere anfahren mussten. Für Martin, Theresa und Rudy kommt jede Hilfe zu spät. Sie sind tot, verblutet in ihrem eigenen Haus, nachdem sie massiv mit einer Axt verletzt wurden. Rudy und Martin liegen im Zimmer der beiden Brüder. Theresa und Marley liegen in einer Blutlache vor der Tür des Zimmers am oberen Ende der Treppe. Die 16-jährige Marley und ihr 20-jähriger Bruder Henry können gerettet werden. Marley hat schwere Kopfverletzungen und muss sich vielen Operationen und einer langen Therapie unterziehen. Sie leidet seitdem unter einer retrograden Amnesie. Sie hat keinerlei Erinnerung, was in der Nacht des 27. Januar 2015 im Haus ihrer Familie passierte. Henry Vanbury da hat beim Angriff auf seine Familie nur leichte Verletzungen davongetragen. Er hat nur einige Schnitte und Stiche, die nicht tief sind. Gegenüber der Polizei erzählt er, was passiert ist und dass ein Schwarzer mit Skimaske in das Haus der Familie eindrang, um sie mit einer Axt zu attackieren. Nur durch den Schlitz an den Augen konnte Henry die Hautfarbe des Angreifers sehen, der sonst vollständig vermummt war. Es ist eine Angst, die viele, besonders reiche Familien in Südafrika haben. Die Kriminalität im Land ist hoch und Südafrika hat eine der höchsten Mordraten der Welt. Viele der Gewaltdelikte finden in den berüchtigten Townships statt. Seit dem Ende der Apartheid hat sich die Lage der Menschen dort nicht verbessert. Sie leben immer noch in Armut und Chancenlosigkeit. Viele von ihnen sind drogen- und alkoholabhängig. Geld und Bildung sind Mangelware. Wer in den Townships geboren wird, landet oft in einer Abwärtsspirale aus Gewalt und Drogen. Es gibt nur wenige Optionen, um an Geld zu kommen. Sozialhilfe gibt es in Südafrika nicht. Und Jobs sind für die Millionen Menschen in den Townships ohne entsprechende Bildung rar. Betteln, Raub und Diebstahl gehören somit meist zu den einzigen Möglichkeiten, um an Geld zu kommen. Oft streifen Banden von Kriminellen durch die reichen Viertel und dringen vermummt in die Häuser der gut situierten Familien ein. Vereinzelt kommt es bei solchen Überfällen auch zum Mord, wenn die Einbrecher von den Hauseigentümern überrascht werden. Dass Henry der Polizei von solch einem Angreifer berichtet, verwundert den leitenden Ermittler im Fall nicht. Ungewöhnlich ist es jedoch, dass kein einziger Wertgegenstand im Haus der Familie fehlt. Es sind keine Schränke oder Schubladen durchwühlt und weder Handys noch Bargeld fehlen, obwohl Theresas Tasche offen in der Küche steht. Auch die Autos sind nicht gestohlen, obwohl die Garage direkt neben dem Eingang ist und eine gute Fluchtmöglichkeit bieten würde. War der Angriff also kein Überfall, sondern ein gezielter Mord? Doch wer sollte dafür in Frage kommen? Die Freunde der Vanbrydas beschreiben die Familie als freundliche Mitmenschen. Sie haben keine Feinde und es gibt keine Probleme. Die beiden Überlebenden der Tragödie, Henry und Marley, kommen bei verschiedenen Verwandten unter. Marley lebt bei ihrer Tante und ihrem Onkel und kehrt nach einem langen Krankenhausaufenthalt zurück in die Schule. Auch für Henry geht das Leben weiter. Er beginnt eine Ausbildung in einer Kochschule. Er hatte schon lange mit dem Gedanken gespielt, das Studium abzubrechen, sich allerdings nicht getraut, da sein Vater viel Wert auf ein Studium legte. Während seiner Ausbildung lernt er seine Freundin Danielle kennen. Henry redet nicht viel über seine Familie und seine Vergangenheit. Erst durch einen Zeitungsartikel, den sie zufällig liest, erfährt sie von dem schweren Schicksal, das ihrem Freund widerfahren ist. Der Mord an der Vanbrydar-Familie löst nicht nur in Südafrika einen riesigen Schock aus. Die internationalen Medien berichten zahlreich über die glückliche Familie, die Opfer eines skrupellosen Mörders und einer entsetzlichen Tat wurde. Währenddessen untersucht die Polizei den Fall. Zeugen werden befragt, Blutspuren werden analysiert und der Tatort immer wieder begangen. Nach 1,5 Jahren ergeben die Ermittlungen ein Bild, das zu einer Anklage reicht. Als an die Öffentlichkeit gelangt, wer im grausamen Dreifachmord angeklagt ist, ist das Entsetzen weltweit groß. Es ist Henry Van Breda. Am 4. April 2017 beginnt der Prozess am obersten Gerichtshof in der Provinz Westkap. Henry plädiert auf seine Unschuld. Doch es gibt eine Reihe von Indizien, die viele Zweifel an der Version von Henry offenbaren. So viele, dass sie die Staatsanwaltschaft von der Schuld von Henry überzeugen und Anklage erhoben werden kann. Das wohl wichtigste Indiz ist, es gibt keinen Einbruch und es gibt keine Einbrecher. Am Haus der Van Breedas gibt es keine einzige Einbruchsspur. Keine eingeschlagenen Fenster, keine aufgebrochenen Türen, nichts dergleichen. Außerdem lebt die Familie in einer gated Community, die rund um die Uhr überwacht wird. Jede kleine Ecke in dem Viertel wird mit Kameras überwacht. Tag und Nacht patrouillieren Securities die Straßen und meterhohe Elektrozäune trennen das Wohngebiet von der Außenwelt. Wie soll es jemand schaffen, ungesehen in die gated Community zu gelangen und dann wieder unbemerkt zu flüchten? Ein Sicherheitsbeamter des DeSalle Golf Estates sagt im Gericht aus, dass nicht mal ein Houdini es schaffen würde, sich dort ungesehen reinzuzaubern. Es ist unmöglich, dass jemand einbrechen kann, ohne einen Alarm auszulösen und ohne dass eine einzige Kamera ihn aufnehmen würde. Schon gar nicht jemand aus den Townships, der schlicht und ergreifend sofort in der noblen Wohngegend auffallen würde. Auch der Täterbeschreibung von Henry schenkt die Staatsanwaltschaft keinen Glauben. Es ist ein typischer Stereotyp. Eine Angst, die besonders in der wohlhabenden Bevölkerung vertreten ist. Ein Krimineller verschafft sich Zugang zu ihrem Zuhause. Während des Prozesses ändert Henry sogar noch mal ein Detail in seiner Geschichte. Es sei nicht nur ein Einbrecher gewesen, sondern zwei, die Afrikaans sprachen. Doch ganz gleich, ob ein oder zwei Täter involviert gewesen sein sollten, die Staatsanwaltschaft hat ein ganz anderes Indiz, das Henry belastet. Es gibt im Haus der Van Breedas keinen Hinweis auf eine andere Person. So viel Blut, wie sich im Haus befand, hätte ein möglicher Einbrecher Spuren hinterlassen müssen. Er hätte Blut an der Kleidung haben müssen, die auf der Straße Spuren hinterlassen hätte, und er hätte Fußabdrücke hinterlassen. Doch es gibt nichts. Es gibt keine weiteren Fußabdrücke, außer die der Familienmitglieder. Es gibt keine Fingerabdrücke oder DNA von einer fremden Person, weder an der Tatwaffe noch im Haus. Außerdem ist an der Wand zur Badezimmertür kein Blut, obwohl vor ihr Rudy attackiert worden sei und sich Henry dahinter versteckte. Das Blut hätte an die Tür spritzen müssen, doch es wirkt eher so, als sei die Tür zum Badezimmer offen gewesen. An Henrys Socken und Shorts finden sie hingegen Blutspuren seiner Familienmitglieder. Auch in der Dusche finden sie Blut von Rudy. Auch die Tatwaffe wirft Fragen auf. Sowohl die Axt als auch das Messer stammen aus dem Haushalt der Familie Van Breda. Wenn jemand vorgehabt hätte, die Familie zu töten, warum nimmt der Unbekannte keine Waffe mit? Warum sollte er sich darauf verlassen, irgendetwas im Haus zu finden? Auch die Blutspuren und die Lage der Körper passen nicht zu der Version, die Henry präsentiert. Nichts wirkt so, als sei der Angreifer von unten gekommen, sondern aus dem Bad, das an Rudys und Henrys Zimmer angrenzt. Der Körper des 22-jährigen Rudys wurde außerdem nochmal bewegt, was die Blutspuren zeigen. Auch das passt nicht zu dem, was Henry erzählt hat, dass es ein schneller Angriff war. Der leblose Körper von Henrys Vater Martin wirft außerdem Fragen auf. Angeblich griff er den Einbrecher an, der auf Rudy einschlug. Die Verletzungen von Martin deuten allerdings eher darauf hin, dass er von hinten aus dem Hinterhalt attackiert wurde. Außerdem ist es merkwürdig, dass Marley und die Mutter Theresa, nachdem sie die Schreie aus dem Zimmer von Henry und Rudy hörten, nicht nach unten liefen. Ihr Weg aus ihrem Zimmer führte sie an der Treppe vorbei, sie gingen aber beide zum Zimmer der Brüder. Warum taten sie das, wenn sie hörten, dass dort ein fremder Mann ihre Familienmitglieder attackierte? Warum rannten sie nicht nach unten, um Hilfe zu holen? Oder hörten sie aus dem Zimmer von Henry und Rudy keine fremden Stimmen? Warum holte niemand während des Angriffs Hilfe? Weder Marley noch ihre Mutter riefen die Polizei. Henry sagte aus, dass er ein Handy mit im Bad hatte. Warum setzte er mit dem keinen Notruf ab, als er die Attacke aus dem Bad heraus beobachtete? War er wirklich versteinert vor Angst, wie er der Polizei mitteilte? Fraglich ist auch, warum der Hund der Familie nicht angeschlagen hatte. Henrys Verteidigung argumentiert zwar vor Gericht, dass der Hund nie gebellt hätte, doch eine Haushälterin, die als Zeugin aussagt, kann das nicht bestätigen. Der Hund hat selbst sie immer angebellt, obwohl er sie kannte. Warum unterscheiden sich auch die Verletzungen der Familienmitglieder so extrem? Im Prozess muss Henry mit einer Axt nachstellen, wie der Angreifer seine Familie attackiert habe. Der Richter kommentiert diese Szene später, dass sich Henry die meiste Zeit in einem emotionslosen Zustand vor Gericht zeigte. Sogar als er nachspielen sollte, wie seine Familie getötet wurde, zeigte er keine Gefühle. Fraglich ist auch, warum Rudy, Marley, Theresa und Martin so brutal zugerichtet wurden, während Henry nur ein paar Kratzer und Schrammen davon trug. Warum hat er keine anderen Zeichen eines Kampfes? Keine blauen Flecken, Schürfwunden, nichts. Auch die Verletzungen, die er hat, wirken auffällig. Er hat parallel verlaufene Schnitte am Arm und auf der Brust, die nicht tief sind und aussehen wie selbst zugefügt. Sie sind alle in einem Radius, in dem sich ein Rechtshänder selbst verletzen kann, und empfindliche Stellen wie die Brustwarzen wurden ausgelassen. Wie kann es sein, dass ein Angreifer seine gesamte Familie auf brutalste Weise tötet, aber Henry fast gar nicht verletzt? Doch vor allem eine Frage kommt im Prozess immer wieder auf. Warum hat Henry seiner Familie nicht geholfen? Er hat 23 Minuten in der Küche mit der Notrufnummer telefoniert, während seine Schwester oben lag und um ihr Überleben kämpfte. Warum hat er kein einziges Mal während des Telefonats betont, wie dringend es ist, dass endlich ein Rettungswagen kommt? Warum hat er während des Telefonats nicht mal geschaut, wie es seiner Schwester geht? Warum war er nicht bei ihr, während er telefonierte? Warum saß er stattdessen in der Küche, rauchte und ließ sich die zahllosen Fragen der Frau am Telefon gefallen, die seine ruhige Art von Anfang an auffällig fand und ihn deshalb minutenlang die Telefonnummer und Straße aufsagen ließ? Auch sie sagt vor Gericht aus. Sie hielt den Anruf anfangs für einen Scherz, da sie sich sicher war, dass Henry am Anfang kicherte. Sie hat tagtäglich bei der Arbeit in der Notrufnummer mit schrecklichen Schicksalsschlägen zu tun. Noch nie hatte sie einen Anrufer, der ihr so besonnen und ruhig erklärte, dass gerade seine Familie getötet wurde. Der Richter beschreibt sein Handeln nach der Tat als eigenartigen Mangel an Empathie. Warum rief Henry außerdem zuerst mehrmals um 4.42 Uhr seine Freundin an und googelte danach erst die Notrufnummern in Südafrika? Warum verlor Henry überhaupt sein Bewusstsein? Die Schwere der Verletzung kann nicht der Grund dafür gewesen sein. Natürlich kann er auch wegen des traumatischen Erlebnisses in Ohnmacht gefallen sein. Allerdings beruft sich seine Verteidigung auf eine damals noch nicht diagnostizierte Epilepsie. Die Staatsanwaltschaft sieht das allerdings ganz anders. Henry soll gewartet haben, bis seine Familie wirklich tot ist. Gerade an Rudys Obduktion zeigt sich, dass er nicht sofort nach dem Angriff starb. Außerdem hat er die mehr als 2 Stunden genutzt, um sich zu waschen, was das Blut von Rudy in der Dusche erklären würde. Doch warum ließ er dann Marley am Leben? Oder glaubte er, dass sie nach mehr als 2 Stunden nicht mehr zu retten sei? Bekam er Panik, dass er endlich den Notruf wählen musste, damit er als möglicher Täter nicht auffiel? Die einzige Person, die eine Antwort auf all die Fragen liefern könnte, wäre Marley Van Breda. Doch sie kann sich nicht an die Nacht erinnern, in der ihre Familie ausgelöscht wurde. Sie sagt nicht im Prozess gegen ihren Bruder aus. Seit der Tat ist sie unter Vormundschaft ihrer Anwältin, die sämtliche rechtlichen Angelegenheiten für sie klärt. Durch sie dringen auch keinerlei persönliche Informationen von Marley Van Breda an die Presse. Ursprünglich sollte diese Vormundschaft bis zu Marleys Volljährigkeit mit 21 Jahren andauern und wäre somit 2019 abgelaufen. Doch sie wurde verlängert. Offen bleibt auch während des Prozesses das Motiv, das Henry haben musste, um seine Familie zu töten. Bis heute gibt es dafür zahlreiche Theorien. Zeugen beschreiben die Van Breedas als harmonische Familie. Aber hatten sie vielleicht eine dunkle Seite? Henry soll unter Leistungsdruck gestanden haben. Sein Vater legte viel Wert darauf, dass er und sein Bruder ihr Studium absolvieren. Freunde beschreiben Henry als Außenseiter in der Familie. Er war nicht so erfolgreich in der Schule und Uni wie seine Geschwister. Henry hatte schon lange den Gedanken gefasst, von der Uni zu gehen. Konfrontierte er seine Familie an diesem Abend vielleicht mit seiner Entscheidung und es kam zum Streit? Nachbarn sagen aus, dass sie laute Stimmen und einen Streit am Abend vor den Morden hörten. Henry hingegen sagt aus, dass sie nur laut Fernsehen schauten. In der Presse wird jedoch ein anderes Motiv diskutiert. Henry soll methamphetaminabhängig gewesen sein. Sogenanntes Tick, wie in Südafrika die Droge genannt wird. Sie vermuten, dass die Van Breedars von der Sucht ihres Sohnes erfahren hätten und ihn deshalb finanziell nicht mehr unterstützen wollten. Doch auch der Richter kommt zu keinem eindeutigen Motiv, das Henry dazu bewegt haben soll, seine Familie zu töten. Er sagt, es gibt keine Beweise dafür, dass ein bestimmtes Motiv für die Tötung eines der Familienmitglieder vorliegt, unabhängig davon, ob sie von einem unbekannten Eindringling oder dem Angeklagten getötet wurden. Am 21. Mai 2018 wird das Urteil gesprochen. Henry Van Breedar wird des dreifachen Mordes, des versuchten Mordes an seiner Schwester Marley und der Justizbehinderung für schuldig gesprochen. Er nimmt das Urteil ohne emotionale Regung auf. Henry wird zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt. Sein Berufungsverfahren wird abgelehnt. Henrys Freundin Danielle steht bis heute zu ihrem Freund und glaubt an seine Unschuld. Sie kann sich nicht vorstellen, wie ihr liebevoller Freund ein brutaler Mörder sein kann. Auch Henrys Tante, die Schwester von Theresa, steht weiter zu ihm. Sie kann nicht glauben, dass ihr Neffe zu so einer grausamen Tat imstande ist. Sie weiß nicht, ob er der Mörder seiner Familie ist oder nicht. Sie hat ihn noch nie diese Frage gestellt. Doch für sie steht fest, dass sie ihn emotional unterstützen muss. Egal, ob er ein Mörder ist oder nicht.